Die Filmneurotika.
Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich willkommen zur bereits 30. Folge von Die Filmneurotika. Ein weiterer kleiner Meilenstein, wie ich finde, wobei es mein großes Ziel ist, irgendwann einmal die 100 voll zu machen. Bis dahin wird es noch etwas dauern, aber trotzdem schon mal vielen Dank an euch alle, die ihr meinen kleinen Podcast die Treue haltet. Die heutige Folge passt thematisch gut in die Jahreszeit, in der sie veröffentlicht wird, nämlich die Sommerferien. Letztes Jahr haben wir uns ja bereits mit Mr. Bean auf einen Roadtrip durch Frankreich begeben. Dieses Jahr nun schauen wir bei Familie Löffler vorbei, die Ende der 80er einen typischen Strandurlaub in Italien verbringt, der tief in die Untiefen deutscher Eigenarten und Mentalitäten blicken lässt. Die schwarze Komödie Mann spricht Deutsch aus dem Jahr 1988 ist ein Werk des Kabarettisten Gerhard Polt. Mit ihm und dem Film werde ich mich gleich noch ausführlicher beschäftigen. Zunächst komme ich aber, wie ihr das gewohnt seid, zu den News aus der Filmwelt. Da geht der Blick einmal mehr über den großen Teich in die USA, genauer gesagt nach Hollywood. Seit über 2 Monaten befindet sich dort nämlich die mächtige Gewerkschaft der Autoren im Streik um bessere Arbeitsbedingungen, besonders bei Aufträgen aus der Streaming-Branche. Auch soll es strikte Vorgaben für den Einsatz von künstlicher Intelligenz geben, von der sich viele DrehbuchautorInnen in ihrer Existenz bedroht fühlen. Durch den Streaming-Boom vor ein paar Jahren gab es zunächst eine Vielzahl an neuen Aufträgen für DrehbuchautorInnen. Allerdings waren Netflix und Co. nicht bereit, die Autoren gleich gut zu bezahlen, wie es bei Film- und TV-Produktionen der Fall war. Die Löhne gingen runter, während sich gleichzeitig die Arbeitsbedingungen verschlechterten. Früher waren Festanstellungen bei Serien die Regel. Heute sind sie die absolute Ausnahme. Viele AutorInnen beklagen, dass sie auf 2 bis 3 parallele Jobs angewiesen sind, um zu überleben. Ihre Situation soll sich durch den Streik nun verbessern. Bisher ist die AMPTP, die Vertretung der großen US-Produktionsverbände, jedoch noch nicht auf die Forderungen der Writers Guild of America eingegangen. Anders als bei der Gewerkschaft der Regisseure, mit der man sich bereits Anfang Juni einigte, spielt man hier offenbar auf Zeit und hofft auf einen ähnlichen Ausgang wie 2007. Damals, beim letzten großen Autorenstreik, der unter anderem für das katastrophale Drehbuch des James-Bond-Films Ein Quantum Trost verantwortlich war, setzte sich die AMPTP weitgehend gegen die Autoren durch. Diesmal könnte es aber anders kommen. Denn auch die Screen Actors Guild hat nun angekündigt, ebenfalls ab Mitte Juli streiken zu wollen. Sollten sich also auch die SchauspielerInnen in Amerikas Traumfabrik dem Streik anschließen, so käme wohl die ganze dortige Filmbranche zum Erliegen. Bereits jetzt wurden große Produktionen, wie etwa neue Star Wars oder Avatar-Filme, sowie eine neu geplante Game of Thrones-Serie auf unbestimmte Zeit verschoben. Ich werde die Entwicklung weiter im Auge behalten und euch davon hier im Podcast berichten. Im Kino ist unterdessen Indiana Jones und das Rad des Schicksals bei uns angelaufen und auch ich habe mir den Film bereits angesehen. Im 5. Film der Reihe möchte es ein inzwischen 80-jähriger Harrison Ford nochmal wissen und schlüpft ein vermutlich letztes Mal in die Rolle des berühmtesten Archäologen der Filmgeschichte. Der Vorgängerfilm Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels aus dem Jahr 2008 wurde ja bereits als der letzte Indie-Teil verkauft. In meiner Filmesammlung zu Hause habe ich nun folglich auch eine als Complete Edition betitelte Blu-ray-Ausgabe der legendären Filmreihe stehen, die mit Erscheinen dieses neuesten Teils ihren Namen schon wieder Lügen straft. Aber nun gut, es geht also in die 5. Runde des einst von den beiden Regielegenden Steven Spielberg und George Lucas geschaffenen Abenteuer-Franchises. Diesmal führte James Mangold Regie, der unter anderem mit Durchgeknallt, Girl Interrupted, 1999 bekannt wurde, für den Angelina Jolie ihren Oscar bekam, oder auch für das Johnny Cash Biopic Walk the Line mit Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon. Mit diesen Filmen lässt sich Indiana Jones und das Rad des Schicksals natürlich nicht vergleichen. Meine Erwartungen waren zugegebenermaßen nicht sonderlich hoch. Trotzdem hoffte ich natürlich, dass der neue Film weniger dem letzten entspräche und mehr der Originaltrilogie aus den 1980ern. In der gut 20-minütigen Anfangssequenz schien diese Hoffnung auch tatsächlich bestätigt. Wir sehen einen digital verjüngten Harrison Ford, alias Indiana Jones, der sich 1944 als Spion in eine Nazi-Burg eingeschlichen hat, um dort wertvolle Artefakte zu entwenden. Dabei wird er jedoch gefasst und es beginnt eine wilde Flucht mit Actionsequenz nach Actionsequenz in bester Indie-Manier. Umso krasser fällt dann der Kontrast zum Rest des Films aus, der im Jahr 1969 spielt. Dr. Jones wird gerade in den Ruhestand versetzt, sein Sohn ist im Vietnamkrieg gefallen und seine Frau Marion hat ihn verlassen. Wir sehen einen verbitterten, abgehalfterten Indiana Jones. Seine Patentochter Helena Shaw, sehr erquickend gespielt von Phoebe Waller-Bridge, ist es, die ihn aus dieser Lethargie herausholt, indem sie ihn in eine neue Schatzsuche hineinzieht. Sie ist auf der Suche nach dem Rad des Schicksals, einem mystischen Artefakt, das der antike Gelehrte Archimedes erfunden haben soll und das in der Lage sein soll, Risse in der Zeit aufzuspüren. Doch auch Alt-Nazi Dr. Voller, gespielt von Mads Mikkelsen, ist hinter dem Rad her, um damit den Lauf der Geschichte zu verändern und die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewinnen zu lassen. Es beginnt eine wilde Flucht über den ganzen Globus, von der ich jedoch nicht zu viel verraten möchte, falls ihr euch den Film noch ansehen wollt. Leider muss ich jedoch sagen, dass ich euch dies nicht unbedingt empfehlen würde, denn der vielversprechende Anfang ist leider schon das Beste am Film. Danach wird die Geschichte leider sehr banal bis hirnrissig. Die Charaktere und ihre Motivationen bleiben oft oberflächlich und es tut mir sehr leid, dies zu sagen, aber man nimmt Harrison Ford in seinem Alter die andauernden Actionsequenzen leider nicht mehr ab. In Teil 4 wurde dies noch ganz charmant in die Handlung eingebaut, in Teil 5 wird sein Alter über weite Strecken jedoch einfach ignoriert. Es hätte mir besser gefallen, wenn man ihm mehr einen bissig kommentierenden Part zugeschrieben hätte, wie damals seinem Filmvater Sean Connery in Der letzte Kreuzzug. So muss ich als Fazit zu Indiana Jones und das Rad des Schicksals leider sagen, dass ich den Film nicht empfehlen kann und er für die ganze Reihe eigentlich sogar überflüssig ist. Es ist tatsächlich ein ähnlicher Effekt bei mir eingetreten, wie nach Betrachten der neuesten Star Wars Filme, nämlich, dass ich die erste Fortsetzung, das Königreich des Kristallschädels, nun viel milder und wohlwollender bewerte und lieber sehe als dieses neue Sequel. Schade. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Film dieser Episode, nämlich der Komödie Man spricht Deutsch aus dem Jahr 1988. Wie immer fasse ich euch die Handlung dieses Films zunächst noch einmal zusammen. Zu den Klängen italienischer Schlagermusik, die uns auch über weite Teile dieses Films begleiten werden, blicken wir zunächst in der Totalen auf den Schauplatz des Geschehens, nämlich einen kleinen sonnigen Strand in Italien, genauer gesagt in der Nähe von Terracina. Anstelle eines eingeblendeten Titels sehen wir nun groß ein Holzschild mit schwarz-rot-goldener Grundierung, auf dem, orthografisch falsch, Man spricht Deutsch geschrieben steht, wobei das C in Deutsch fehlt. Der italienische Wirt des Ristorante Schwarzwaldgrotte, welches sich direkt am Strand befindet, hat dieses gerade dort aufgehängt. Und schon betreten auch die Hauptprotagonisten des Films den Strand, nämlich die deutsche Familie Löffler. Vater Erwin, gespielt von Gerhard Polt, seine Frau Irmgard, gespielt von Gisela Schneeberger und ihr vielleicht 12-jähriger Sohn Heinz Rüdiger. Es ist der letzte Tag ihres Italienurlaubs, deshalb haben sie ihr Auto, einen beigen VW Passat, bereits randvoll mit ihrem Reisegepäck gepackt und parken diesen nun direkt am Strand. Nach und nach füllt sich der Strand mit weiteren, ausnahmslos deutschen Touristen, die sich scheinbar alle bereits aus vergangenen Urlaubsaufenthalten hier kennen. Die einzige italienische Familie, die sich auf diesen Teutonengrill traut, muss feststellen, dass ihr Sonnenschirm von den Löfflers und anderen Deutschen ganz an den Rand des Strands versetzt wurde. Obwohl das Wetter eigentlich optimal ist, kann die Familie ihren letzten Tag doch nicht wirklich genießen. Irgendetwas stört immer, sei es der verdreckte Strand, Sohn Heinz Rüdiger kommt immer wieder mit halb verwesten Tierteilen oder anderen Abfällen von seien Ausflügen zum Meer zurück, seien es lästige Händler, sei es das italienische Essen, man möchte zur Feier des Tages die Poseidon-Platte probieren, gibt sie aber frustriert zurück, da man mit den zahlreichen Schalentieren überfordert ist, nur um schließlich Heinz Rüdigers Pommes zu verputzen. Oder seien es die Italiener an sich, die sich zwar sichtlich Mühe geben, es den deutschen Gästen so angenehm wie möglich zu machen, denen diese aber umgekehrt nicht über den Weg trauen. Aus diesem Grund hat auch immer einer der Löfflers die wichtige Aufgabe, das Auto im Blick zu behalten, damit dieses nicht gestohlen wird. Die Gespräche mit den anderen deutschen Strandgästen beschränken sich dann auch meist darauf, wie unmöglich doch die Zustände hier in Italien seien. Dr. Wilms etwa schildert ausführlich seine Verdauungsprobleme und muss des Öfteren das WC des zuvorkommenden Kioskbetreibers Giancarlo in Beschlag nehmen, während er ansonsten fast nur damit beschäftigt ist, mit Hilfe des Münztelefons seine Mutter in Deutschland zu erreichen und ihr, sofern er denn durchkommt, vom Wetter zu berichten. Gegen all diese lokalen Widrigkeiten haben sich aber nicht nur die Löfflers so gut wie möglich gerüstet, sondern zum Beispiel auch ihre Platznachbarn, das ältere Ehepaar Endres, das extra 6 Kästen Fürstenfeldbier mitgebracht hat, um nicht auf dem Trockenen zu sitzen. Gebannt folgt man auch den Verkehrsdurchsagen von Bayern 3 über das Radio der Endreses. Unterbrochen wird dieses Urlaubsidyll, was bei näherer Betrachtung vielmehr an Urlaubsstrapazen erinnert, durch diverse Tagträume, die abwechselnd Erwin Löffler oder seine Frau Irmgard haben. Erwin träumt von amorösen Abenteuern mit dem vor ihm sonnenbadenden Fräulein Häberle, später dann, dass er die exotische Italienerin Violetta schick zum Essen ausführt und schließlich, ein Albtraum, davon, dass ihr Auto gestohlen wird und er von Italienern ausgeraubt wird. In der Realität ist es jedoch sogar ein kleiner italienischer Junge, der Erwin Löffler den verlorenen Autoschlüssel wiederbringt. Irmgards Träume handeln davon, vom Börsenspekulanten Friedhelm Eigenbrot, gespielt von Dieter Hildebrandt, in dessen dank deutscher Überwachungstechnik Comorra-sichere Luxusvilla entführt, zur Miss Paradiso gewählt und schließlich von Millionär von Bronstedt auf dessen Yacht mitgenommen zu werden. All diese Träume haben aber immer etwas Surreales und kippen irgendwann ins Schauerliche, etwa als von Bronstedt Irmgard nötigen will, die mitgebrachte Leberwurst zu probieren. Oder sie werden zumindest abrupt unterbrochen. Doch trotz alledem zieht Familie Löffler, als sie sich schließlich auf den Weg zum Auto und damit zur Heimfahrt nach Deutschland macht, ein positives Fazit ihres Urlaubs und meint, man werde nächstes Jahr wiederkommen. Man spricht Deutsch ist eine schwarze Komödie bzw. Satire des bayerischen Kabarettisten Gerhard Polt aus dem Jahr 1988. Polt feierte letztes Jahr seinen 80. Geburtstag, ist also fast derselbe Jahrgang wie der zu Beginn dieser Sendung angesprochene Harrison Ford und ist auch noch ähnlich aktiv wie dieser. Zurzeit kann man Gerhard Polt etwa bei diversen großen Open-Air-Auftritten live erleben, bei denen er mit seinen langjährigen Freunden, den Well-Brüdern, ehemals bekannt als die Biermöselblasen, sowie den Toten Hosen auf der Bühne steht. Diese Kombination, bayerische, wenn auch satirische Volksmusik, bayerisches Kabarett und deutscher Punkrock klingt auf den ersten Blick vielleicht befremdlich. Tatsächlich harmonieren diese an sich recht unterschiedlichen Künstler jedoch erstaunlich gut miteinander. 2006, während meines Studiums, hatte ich das große Vergnügen, Gerhard Polt, die Biermöselblasen und die Toten Hosen selbst einmal im Rahmen ihres Adventprogramms im Freiburger Stadttheater live zu erleben. Es war ein Abend, den ich wohl nie vergessen werde. Spätestens seitdem bin ich auch bekennender Polt-Fan. Seine Freundschaft zu den Toten Hosen geht übrigens auf Polts politisches Engagement zurück. 1986 unterstützten nämlich sowohl Gerhard Polt als auch die Toten Hosen mit ihren Auftritten die Demonstrierenden in Wackersdorf. In diesem beschaulichen Ort in der Oberpfalz sollte damals eine atomare Wiederaufbereitungsanlage entstehen. Die Bevölkerung, unterstützt von der Anti-Atom-Bewegung, setzte sich jedoch dagegen zur Wehr. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Am Ende waren die Proteste jedoch erfolgreich und die Wiederaufarbeitungsanlage wurde nicht gebaut. Solche gemeinsamen Erlebnisse schweißen natürlich zusammen. Und so verwundert es nicht, dass die Hosen und Gerhard Polt auch heute noch befreundet sind und gemeinsam auftreten. In einer Dokumentation zu Gerhard Polts 75. Geburtstag, die der Bayerische Rundfunk 2017 ausstrahlte, kommt dann auch Campino, der Sänger der Toten Hosen, zu Wort und beschreibt, was Polts Humor aus seiner Sicht so besonders mache. Er sehe eine gewisse Ambivalenz bei ihm. Gerhard Polt liebe die Menschen, diese brächten ihn aber gleichzeitig auch zur Verzweiflung. Doch sein Nicht-Aufgegeben-Haben der Menschheit gegenüber erzeuge diesen guten schwarzen Humor. Das finde ich eine sehr gute Analyse von Campino. Und diese sollten wir vielleicht auch im Hinterkopf behalten, wenn wir uns nun mit den Hintergründen und der Bewertung von Man spricht Deutsch beschäftigen. In dem Film tauchen zahlreiche Personen vor, aber auch hinter der Kamera auf, mit denen Gerhard Poll schon lange Zeit beruflich und teilweise auch privat zu tun hat, allen voran das Ehepaar Gisela Schneeberger und Hans-Christian Müller. Müller ist ganz in der Nähe von Pold in der Amalienstraße in München aufgewachsen. Später, in den 70ern, haben die beiden, bereits zusammen mit Gisela Schneeberger, sehr erfolgreich satirische Stücke über die Münchner Schickeria im Münchner Residenztheater inszeniert. Diese sollen unter anderem auch Helmut Dietl zu dessen bekannter Fernsehserie Kir Royal inspiriert haben. Über Dietl habe ich ja auch bereits eine eigene Filmneurotiker-Folge gemacht. Die Theaterstücke waren so erfolgreich, dass Pold und seine Freunde auch selbst den Sprung ins Fernsehen schafften. Beim Scheibenwischer, einem politischen Kabarettprogramm in der ARD, lernte Pold Dieter Hildebrand kennen. Und in der über mehrere Jahre produzierten Sketch-Sendung Fast wie er im richtigen Leben verfeinerte er, wieder an der Seite von Filmpartnerin Gisela Schneeberger, von 1979 bis 1988 sein schauspielerisches Können. Co-Autor, Komponist und Regisseur bei Fast wie er im richtigen Leben war auch wieder Hans-Christian Müller. 1983 wagte sich dieses Trio dann erstmals an die Produktion eines abendfüllenden Spielfilms. In Kehraus gerät Gerhard Polls Filmfigur in die Mühlen der deutschen Bürokratie. Und dies ausgerechnet während des Karnevals, als bei den Beamten im Amt närrischer Ausnahmezustand herrscht. So verwundert es nicht, dass auch Man spricht Deutsch wieder maßgeblich auf das Konto von Pold, Müller und Schneeberger ging. Gisela Schneeberger erinnert sich in besagter BR-Doku, die man unter dem Titel Gemütlichkeit am Abgrund übrigens auch auf YouTube findet, noch lebhaft daran, wie ihr Mann Hans Christian und Gerhard stundenlang im Wohnzimmer ihrer damaligen Münchner Wohnung saßen und am Drehbuch zum Film bastelten, nicht ohne dabei regelmäßig herzhaft zu lachen. Schneeberger selbst hatte die wichtige Funktion der strengen Lektorin. Wenn ihr eine Szene missfiel, so überarbeiteten die beiden diese wieder. Gedreht wurde der Film dann im Sommer 1987 vor Ort, an einem echten Strand in Terrassina. Gerhard Pold hatte dort bereits seit einigen Jahren seinen Zweitwohnsitz bezogen, in dem er, nach wie vor, mehrere Monate des Jahres lebt. Er kannte sich also vor Ort bestens aus. Interessanterweise ist das Reiseverhalten des echten Gerhard Polds ein komplett gegensätzliches zu dem seiner Filmfigur Erwin Löffler. Der echte Pold liebt es nämlich, ähnlich wie auch der alte Goethe damals, entschleunigt zu reisen, sich also ganz auf Land und Leute einzulassen. Nach seinem Studium hatte er mehrere Jahre in Schweden gelebt. Später hatte er eine Zugreise nach Moskau gemacht, was damals nicht einfach war, schließlich war es die Hauptstadt der Sowjetunion. Eine Anspielung darauf findet sich übrigens sogar in Man spricht Deutsch. Die Schlagzeile der Bild-Zeitung, die von Erwin Löffler gelesen wird, handelt nämlich vom sogenannten Kremlflieger Matthias Rust, der 1987 mit einer Cessna direkt auf dem Roten Platz in Moskau landen konnte. Seinerzeit eine Sensation. Was Gerhard Pold und Regisseur Hans-Christian Müller uns in Man spricht Deutsch zeigen, ist im Prinzip die Mikroebene eines Cultural Clashs, eines Zusammenprallens von Kulturen, und das auf mehreren Ebenen. Da gibt es zunächst die deutsche Kultur, welche die Löfflers und die anderen Touristen an den Strand von Terrassina mitgebracht haben. Oder sagen wir vielleicht besser, all das, was unsere Protagonisten darunter verstehen. Als da zum Beispiel wären die Bild-Zeitung, das Radio mit den Verkehrsmeldungen von Bayern 3, was übrigens einen kurzen Gastauftritt von Günther Jauch darstellt, der ja tatsächlich seine Karriere im Radio begonnen hat, die blau-weißen Rauten auf Erwin Müllers Sonnenschirm, die 6 Kästen Fürstenberg-Bier von Herr Endres oder auch die Alarmanlage Made in Germany von Spekulant Eigenbrot in Irmgard Löfflers Traum. Auch die in der Touristikbranche tätigen Italiener am Strand versuchen ihren Gästen, die so innig vermisste deutsche Konsumkultur zu ermöglichen. Sei es durch den Verkauf von Fleckwegspray am Kiosk oder eine rein deutsche Speisekarte mit Gerichten wie Leberkäse oder Schweinshaxe, welche übrigens der Grund ist, warum die einzige italienische Familie im Film erbost das Ristorante Schwarzwaldgrotte angewidert verlässt. Die nächste Kultur ist die der Ferienkultur. Damit ist all das gemeint, was aus Sicht der Urlauber das Ideal ihres Urlaubslandes darstellt. Das Ehepaar Löffler begegnet diesem Ideal jedoch nicht am realen Strand, sondern ausschließlich in ihren Tagträumen. Darin ist Italien ein exotisches Land voller leidenschaftlicher Abenteuer. Erwin findet diese Exotik hier an der Seite der verführerischen Violetta, Bei Irmgard geht es mehr um das Erleben von Luxus und Weltgewandtheit. Teil der Handlung ist auch die Dienstleistungskultur der im Tourismus tätigen Italiener im Film. Sie, zum Beispiel vertreten durch den Kioskbesitzer Giancarlo, kommen den Touristen im Prinzip ohne jede Einschränkung entgegen. Sie verkaufen fast nur deutsche Speisen und Waren, schreiben ihre Speisekarte auf Deutsch und sprechen auch selbst ausschließlich ein gebrochenes Deutsch mit den Strandbesuchern. Klaglos ertragen sie auch, dass die Deutschen trotz dieses großen Entgegenkommens weiterhin über das Gastgeberland schimpfen. Als vierte und letzte Kultur, die im Film vorkommt, gibt es schließlich die italienische Kultur, also die Kultur der Einheimischen. Diese findet man am von Deutschen besetzten Strand eigentlich gar nicht, sondern lediglich außerhalb, etwa im Luxusrestaurant, das Erwin im Traum mit Violetta besucht. Hier wird dieser Cultural Clash besonders schön deutlich. Zunächst wollen die Angestellten des Ristorante di Categoria den ungehobelten und in seiner Touri-Kluft auch völlig unangemessen gekleideten Erwin Löffler noch abweisen. Erst als sie seine Begleitung, die elegant gekleidete Violetta, mit Supermodel-Maßen und Ausstrahlung erblicken, werden beide in das extravagante Lokal geführt, das sich im Inneren eines prächtigen Rokoko-Palasts befindet. Erwin ist in diesem Moment auch erstmals beeindruckt von der echten italienischen Kultur, verfällt aber schnell wieder in seine üblichen Denkmuster, als der Kellner die Bestellung der beiden aufnehmen möchte. Mit den exklusiven italienischen Gerichten, die ihm präsentiert werden, kann er nichts anfangen. Stattdessen bestellt er für sich und Violetta Jägermeister und Pizza. Der Kellner ist brüskiert und weist darauf hin, dass man keine Pizzeria sei. Man einigt sich schließlich auf Spaghetti. Nach dem Jägermeister ordert Erwin Löffler außerdem noch einen, Zitat, guten Wein, einen französischen. Diese Szene verdeutlicht sehr schön das Leitmotiv von Mann spricht Deutsch, nämlich das Hin- und Hergerissensein der Familie Löffler zwischen ihren Wünschen an Italien, also dem Erleben von Exotik und Leidenschaft einerseits, und ihren Vorurteilen gegenüber den Italienern andererseits, die aus ihrer Sicht allesamt Gauner und Chaoten sind. Gerhard Polt bedient sich dabei der Mittel der satirischen Überspitzung. Er belässt es jedoch bewusst nicht dabei, die Löffler oder die anderen Touristen als Abziehbilder des hässlichen Deutschen im Ausland darzustellen, der von spießigen bis rassistischen Vorurteilen getrieben ist. Eine zeitgenössische Rezension des Spiegel arbeitet dies sehr schön heraus, wie ich finde. Zitat: Polt bohrt tiefer, nach dem Schrecken hinter dem Klischee, nach der Borniertheit, Sprachlosigkeit, Armseligkeit der Figuren, und dabei tippt er etwas an, was nur ein Menschenfreund dort orten kann: Tragik. Die Löfflers machen sich, bei näherer Betrachtung, durch ihre Verbohrtheit und Beschränktheit im Endeffekt das Leben und damit ihren Urlaub ja selber schwer. Statt die Sonne, den Strand und den freundlichen Service der Einheimischen zu genießen, sind sie zwanghaft fixiert darauf, ihre aus dem deutschen Alltag gewohnten Dinge und Rituale auch hier eins zu eins durchzuziehen. Ihr Strandplatz ist bewusst in der direkten Nähe des Kiosks und des Restaurant der Schwarzwaldgrotte gewählt, sodass diese deutschen Bedürfnisse jederzeit gestillt werden können. Damit schränken sie sich ihre Bewegungsfreiheit jedoch ebenso freiwillig maximal ein, wie durch die Tatsache, dass immer einer aus der Familie den Blick auf das vollgepackte Auto auf dem Parkplatz werfen muss, statt auf das malerische Meer auf der anderen Seite zu blicken. All dies erzeugt natürlich eine Menge wahnsinnig komischer Momente, lassen aber, wenn man sich darauf einlässt, wie gesagt auch einen Blick auf die Tristesse hinter der Fassade der Protagonisten zu. Im Buch Gerhard Polt und auch sonst, in dem Herlinde Kölbel ein langes Interview mit Gerhard Polt führt und das ich in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge geradezu verschlungen habe, wird Polt gefragt, warum er sich so gerne mit dem kleinen Mann in seinen Werken beschäftigt. Er antwortet darauf, Zitat: Die Geschichten sollen nicht denunziatorisch sein. Mir geht's nicht darum, irgendjemanden zu diskriminieren, sondern ich sehe im Einzelnen etwas Komisches, das symptomatisch ist, weil es auch andere machen. Manche Dinge sind harmlos, aber ich finde, sie stecken trotzdem in der ganzen Gesellschaft. Wir als ZuschauerInnen sollten uns also vielleicht nicht zu sehr der gezeigten Familie Löffler überlegen fühlen, sondern uns vielleicht selbstkritisch fragen, wie deutsch, in Anführungszeichen, wir vielleicht selber sind, wenn wir im Urlaub im Ausland unterwegs sind. Niemand ist gefeilt gegen seine eigenen Gewohnheiten und Vorurteile. umso wichtiger ist es, sich selbst und das eigene Verhalten immer wieder auch kritisch zu hinterfragen. Das sind ungewöhnlich ernste bis philosophische Schlussgedanken über einen Film, der auf den ersten Blick als relativ derbe und oberflächliche Komödie daherzukommen scheint. Aber genau das ist die Qualität von Gerhard Polt, die ich an all seinen Werken so schätze. Es steckt immer auch eine tiefere Ebene hinter dem, was er erzählt, die es lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Und so komme ich nun zu meinem Fazit von Mann spricht Deutsch. Der Film ist inzwischen 35 Jahre alt, doch obwohl ganz klare Referenzen zu der Zeit, in der er entstanden sind, hierin zu finden sind, so hat er für mich trotz seines Alters rein gar nichts an seiner Strahlkraft verloren. Es ist auch einer dieser Filme, die ich immer und immer wieder sehen kann und mich trotzdem noch darüber amüsiere. Gerhard Polt beweist damit, natürlich mit Hilfe der Satire, dass er ein Menschenkenner und Versteher ist. Wir dürfen herzhaft lachen, bekommen aber ein Stück weit auch den eigenen Spiegel vorgehalten. Das finde ich eine beachtliche Leistung. Und da stört es mich auch nicht, dass einige Kritiker dem Film vorwerfen, er sei eigentlich nur ein in die Länge gezogener Sketch, dem es an dramaturgischer Verdichtung fehle. Das kann man natürlich so sehen. Man kann sich aber auch, wie ich hoffentlich darlegen konnte, auf die Charaktere und das Setting einlassen und die Botschaft dahinter erkennen. In diesem Sinne gebe ich Mann spricht Deutsch sehr gute 9 von 10 Punkten. Zum Vergleich, in der International Movie Database vergaben 1149 User dem Film eine durchschnittliche Bewertung von 6,6 von 10 Punkten. Tja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Gerne könnt ihr mir auch diesmal wieder euer Feedback zukommen lassen, entweder über die Filmneurotiker Facebook-Seite oder aber per E-Mail an filmneurotiker@gmx.de. Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim Filmeschauen.